Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen zu einem Abend voller Abschiede und Neubeginne zwischen den Jahren. Wir sagen Tschüss zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 und fragen, was bleibt von diesem Jahr in der Chemnitzer Kulturszene? Wir blicken zurück auf bewegte Monate im Filmjahr, sprechen zum Beginn seines Ruhestands mit dem langjährigen Leiter der Berliner Antikensammlung Andreas Scholl. Und dann sagen wir Ade zu einem Sender, der das Lebensgefühl der Generation X und später auch der Millennials geprägt hat wie kein anderer. Nach der Schule direkt aufs Sofa, Fernseher an und MTV lief.
You may not hear it, but it's gonna be loud. You may not see it, but it's gonna be big. Coming your way faster than you think. MTVs Rock am Ring and MTVs Rock im Park. Bon Jovi, Van Halen, Faith No More.
Der deutsche Moderator Ingo Schmoll hier in den 90er Jahren auf Sendung bei MTV. Da der Kultsender die Musikinhalte zum neuen Jahr weitestgehend einstellt, lassen wir mit Schmoll diese vergangene Zeit heute Nacht nochmal aufleben. Hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Am 18. Januar in diesem Jahr ging's los, das Kulturhauptstadtjahr Chemnitz unter dem Motto See the Unseen und eines der Ziele, mehr Sichtbarkeit für Chemnitz und 38 Kommunen der Region schaffen, um am Schluss von einem sogenannten europäischen Kulturhauptstadt-Effekt zu profitieren. Und zum Jahresende wollen wir heute wissen, wie die Kulturszene vor Ort diese Zeit, dieses Jahr erlebt hat. Dafür habe ich mich mit Julia Vogt zum Gespräch verabredet. Sie ist Geschäftsführerin des Weltechos, ein Kunst- und Kulturzentrum mit Aufführungsflächen, Ateliers, Partyräumen vom Chemnitzer Kulturbündnis Hand in Hand. Und dort hat auch die ein oder andere Kulturhauptstadt-Aftershow-Party stattgefunden. Guten Abend.
Schönen guten Abend, ich freue mich.
Gehen wir mal am Anfang Schritt zurück im Jahr 2023. Da haben Sie im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres dem Magazin Cicero gesagt, Zitat: Chemnitz ist die Spaziergängerin unter den sich Fortbewegenden. Mit einem meist unterschätzt lässigen, leider immer noch etwas rechts hinkenden Schritt schlendern wir stets ein paar Jahre hinter der Progressivität her. Der Reiz liegt aber doch darin, die Schönheit im Spazieren zu finden. Denn es gibt Raum und Fokus für bedachtes Wachstum, schöne Kleinigkeiten, ehrliches Empowerment und gutes Training unseres linken Beins. Zitat Ende. Julia Vogt, hat Chemnitz im Kulturhauptstadtjahr das Laufen gelernt?
Ja, ich glaube, das Kulturhauptstadtjahr war vielleicht ein kleiner Sprint für uns, wo wir dann gucken konnten, wie gut wir wirklich trainiert sind. Und ja, ich glaube, wir müssen leider immer noch feststellen, dass unser linkes Bein stets ein bisschen hinkt. Aber spannend war es trotzdem. Vor allem hat es mal die Aufmerksamkeit von allen anderen auf Chemnitz gezogen.
Sprint klingt auf jeden Fall auch so, als ob Sie jetzt danach richtig fertig sind. War es eine große Kraftanstrengung?
Also das kann ich definitiv bejahen. Ich glaube, für uns KulturakteurInnen vor allem war es schon sehr anstrengend, mit den ja doch recht schmalen Ressourcen dann auch auf der einen Seite die vielen BesucherInnen irgendwie zu empfangen und ein großes Kulturangebot zu schaffen und trotzdem sich irgendwie weiterzuentwickeln und selbst daran zu partizipieren. Das, ja, ich glaube, das war für uns alle ein gutes Learning, zu gucken, wie groß sind unsere Bedarfe auch und wo sind vielleicht noch Lücken, wo wir jetzt ja in Zukunft gut dran arbeiten müssen und vielleicht auch wieder ein bisschen besser Selbstfürsorge betreiben müssen.
Und haben Sie das auch schon reflektiert, was Sie da für die Zukunft brauchen, was Ihre Learnings sind, oder steht das jetzt erst an?
Also ich glaube, so ein bisschen die Herausforderung ist gerade, dass wir natürlich probiert haben, alle alles zu geben in diesem Jahr, weil wir uns, glaube ich, alle auch sehr bewusst sind, dass es eine einmalige Gelegenheit war. Dementsprechend sind wir noch nicht an einem Punkt, wo es vollständig ausreflektiert ist, aber wo es jetzt natürlich herausfordernd wird, erstens genug Kraft dafür zu bekommen und auch mit einfach der Situation, dass extrem viele Fördermittel jetzt gekürzt werden, überhaupt zu gucken, wie kann es auch weitergehen. Und ich glaube, was es jetzt auf jeden Fall bräuchte, wäre eine stabile Unterstützung, ein stabiler Support der Kulturszene. Ich glaube, da sind wir gerade in Aushandlungen, die wahrscheinlich noch ein bisschen andauern. Aber um jetzt halt auch zu zeigen, okay, liebe KulturakteurInnen, das war jetzt nicht nur ein Jahr, wo wir glänzen wollten, sondern uns ist wirklich bewusst, wie wichtig ihr für die Stadtgesellschaft seid, wie wichtig ihr für ein gutes Zusammenleben in Chemnitz seid und was ihr auch für ein Wirtschaftsmotor sein könnt. Und das wollen wir auch honorieren. Und leider muss ich gerade sagen, dass wir nicht so das Gefühl haben, dass das passiert. Also in den Haushaltsverhandlungen kommt ja immer wieder dazu, dass gerade in der Sparte Kultur und Jugend extrem gekürzt wird. Und wir natürlich das irgendwie mit sehr großem Bedauern uns gerade angucken und dafür auch wieder auf die Straße gehen.
Ja, für die Kulturhauptstadt-Nachfolgeprojekte plant die Stadt Chemnitz rund 2 Millionen Euro ein. Die sächsische Landesregierung hat 900.000 Euro in Aussicht gestellt. Verstehe ich Sie da richtig, dass das nicht ausreicht?
Ja, das reicht auf gar keinen Fall aus. Es ist relativ klar dabei, dass es da um Kulturhauptstadtprojekte geht. Es gibt aber ja ganz viele Projekte, die in 2025 gelaufen sind und die auch in den Jahren davor gelaufen sind und die ja auch ausschlaggebend dafür waren, dass wir überhaupt die Chance hatten, diese Kulturhauptstadtjahr zu erleben in Chemnitz und die ja auch in den Folgejahren gefördert werden müssen. Da geht es vor allem um institutionelle Förderungen, um städtische, also kommunale Gelder, aber auch um Bundesgelder oder Landesgelder. Und ja, da bräuchten wir vor allem eine Verstetigung der Finanzierungen, der Förderungen, auch für eine Langfristigkeit. Und die sind gerade vor allem die, die fehlen. Ich glaube, mit den 2 Millionen und 900.000 Euro kann man viele Projekte, die jetzt im Kulturhauptstadtjahr entstanden sind, gut fortführen. Aber es ist ja auch wichtig zu gucken, was ist mit all den anderen, was ist mit dem eigentlichen Nährboden in Chemnitz, der muss, glaube ich, auch gepflegt werden.
Ja, was hinterlässt dieses Jahr mit diesem, ja, Sie haben schon gesagt, Kraftakt für die Kulturszene? Das Programmbuch der Kulturhauptstadt hat ja allein über 500 Seiten. Es gab viele Besuchrekorde, viele positive Worte jetzt zum Abschluss von 2025 und hoffentlich auch Schwung und Energie für die Zukunft. Aber ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. So ein volles Jahr ist kaum zu toppen. Und in einer Umfrage des MDR glaubt jetzt nur eine Minderheit der Befragten daran, dass Chemnitz langfristig von der Kulturhauptstadt profitiert. Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, das, was besonders wertvoll an dem Kulturhauptstadtjahr war, war, dass tatsächlich einfach neue Netzwerke und Kontakte hergestellt werden konnten, dass Menschen nach Chemnitz gekommen sind, um sich anzugucken, wer ist hier vor Ort, welche Programme, welche Kulturinstitutionen finden hier statt, wie kann man die unterstützen. Und es auch wirklich viele Menschen gab, die hier waren und gesagt haben, wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich verstehe natürlich die Zweifel der Gesellschaft oder auch der AkteurInnen zu sagen, okay, das war jetzt ein großes Jahr mit einer guten finanziellen Ausstattung, mit einer GmbH, die sich um alles gekümmert hat. Wie soll das danach weitergehen? Weil wir jetzt schon merken, dass die ersten Kulturvereine Stellen abbauen müssen, nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Ich bin auch als Kulturbeirätin tätig und sehe die ganzen Förderanträge, die extrem gekürzt wurden, wo Menschen dann einfach zu mir kommen und vor mir sitzen, mit Tränen in den Augen und sagen, das kann es doch nicht gewesen sein. Und in 2025 hatten wir den Erfolg und wir wollen daran anknüpfen, aber es gibt einfach keine Finanzierungen dafür. Ich glaube, was für uns jetzt wichtig ist, dass wir uns als Stadtgesellschaft wieder darauf berufen oder besinnen, was wir wirklich gut können, was wir vor dem Kulturhauptstadtjahr gut konnten. Das Kulturhauptstadtjahr quasi als ein kleiner Booster in die Richtung Vernetzung mitnehmen und dann gucken, wie können wir von diesen Kontakten, die wir jetzt gewinnen konnten, profitieren.
Wenn wir nochmal auf die Stadtgesellschaft zu sprechen kommen, 2023 haben Sie in der Berliner Zeitung im Hinblick auf das Kulturhauptstadtjahr gesagt, Sie wollten nicht immer nur am Straßenrand stehen und Nazis anschreien. Wenn wir dahingehend jetzt auf das gesellschaftliche Klima in Chemnitz zu sprechen kommen, hat das Kulturhauptstadtjahr da auch etwas verändert?
Ich glaube schon, dass einige Menschen erreicht wurden, die davor vielleicht so ein bisschen unsicher waren, wie sich ja gesellschaftliche Verhältnisse jetzt gerade bewegen oder wo sie sich auch selbst verorten, dass da einige erreicht werden konnten, sich zu beteiligen oder selbst aktiv zu werden, das Stadtbild mitzugestalten und die Kulturlandschaft mitzugestalten. Das ist, glaube ich, ein sehr positiver Punkt. Ich hätte dennoch erwartet, dass wir noch proaktiver mit unserer Vergangenheit, also auch mit so Vorfällen wie den Riot in 2018 umgehen, dass wir da ja noch eine klarere Position einnehmen, dass wir klarer zeigen, dass wir seit Jahren schaffen, dass die Kulturszene immer wieder aktiv wird und damit auch faschistische und rechtsextreme Bewegungen klein hält. Ich glaube, das hätte man in dem Jahr noch ein bisschen besser honorieren können oder das noch weiterentwickeln können, das noch größer zu machen, anderen Kommunen zu zeigen, wie wir damit umgegangen sind in den letzten Jahren. Das hätte ich mir ja tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht.
Vielen Dank, Julia Vogt vom Weltecho in Chemnitz, für diese Gedanken zum Kulturhauptstadtjahr 2025.
Vielen Dank für das Interesse.
Bronzestatuen, griechische Kunst vom 9. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus, Architekturfragmente, etruskische und römische Kunst, der Pergamonaltar. Die Liste scheint fast endlos. Über 20 Jahre hat Andreas Scholl als Direktor der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin inmitten dieser Kunstwerke gearbeitet. Jetzt zum Ende des Jahres geht er in den Ruhestand und kurz vor der Sendung haben wir miteinander gesprochen. Hallo Herr Scholl.
Guten Abend, Frau Uschling.
Welches Objekt oder Ausstellungsstück ist Ihnen denn in diesen über 20 Jahren am meisten ans Herz gewachsen?
Ein wirkliches Lieblingsobjekt habe ich nicht, aber mein ganz besonderes Interesse gilt der griechischen Kunst, die im Hauptgeschoss des Alten Museums, wie ich denke, wunderbar ausgestellt ist als eine Hitparade von Meisterwerken. Und ganz besonders fasziniert mich eine griechische Grabstele aus den Jahren um 460 vor Christus, die ein junges Mädchen zeigt, das offenbar kurz vor der Hochzeit gestorben ist. Und das war für die alten Griechen ein ganz besonders tragisches Schicksal. Und gerade jungen und verheiratet gebliebenen Frauen hat man gerne sehr aufwendige Grabmäler gesetzt.
Seit 2013 wird das Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel saniert. Ein Mammutprojekt, ich glaube, das kann man schon sagen, für das insgesamt 24 Jahre Bauzeit veranschlagt werden. Die Kosten 1,2 Milliarden Euro. Sie lachen schon im Hintergrund. Es ist natürlich ein Thema, das Sie jetzt die letzten Jahrzehnte begleitet hat. Anfang Dezember gab es ja einen Zwischenschritt, ungefähr in einem Jahr. Im Frühjahr 2027 will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einen wichtigen Teil des Museums wieder öffnen. 2037 soll dann die komplette Wiedereröffnung stattfinden. Ja, beide Momente werden Sie jetzt zumindest nicht mehr im Amt erleben. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist etwas schade, denn schon an meinem allerersten Arbeitstag, am 2. Mai 2000, wurde ich eine der zahllosen Bausitzungen geschickt und habe diesen Prozess jetzt eben fast 26 Jahre begleitet, also die ganze Planung und dann seit 2013 eben die Realisierung des ersten Bauabschnitts. Das hat deutlich länger gedauert als erwartet. Aber ich bin jetzt unglaublich froh, dass ich tatsächlich im Frühsommer 2027 die Öffnung des ersten Bauabschnitts abzeichnet. Und der umfasst immerhin zwei Drittel des Pergamonmuseums, sodass dann wieder sehr viel fürs Publikum zu sehen ist. Von Antikensammlungen natürlich der Altarsaal mit dem Pergamonaltar, der Saal der hellenistischen Architektur und das von meinen Kolleginnen und Kollegen im Museum für islamische Kunst großartig erfundene, regelrecht neu erfundene Museum für islamische Kunst im vollkommen neu gestalteten Nordflügel.
Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff Pergamonster, der im Spiegel geprägt wurde, vielleicht auch manchmal im Hinterkopf hatten in all diesen Jahren. Da schwingt natürlich aber auch die Kritik mit an der langen Bauzeit, den hohen Kosten, aber auch Kritik an Verantwortlichen. Inwiefern berührt Sie das auch heute noch, auch wenn Sie jetzt zurückschauen auf die letzten Jahre?
Ja, das berührt mich insofern weniger, als wir hier in der Antikensammlung natürlich für das Inhaltliche zuständig waren. Und das Inhaltliche, das Konzeptionelle, die Absprachen mit der Denkmalpflege, die Umsetzung der zahlreichen Restaurierungsarbeiten, all das haben wir geleistet. Das war unser Verantwortungsbereich. Und was das eine Bauen angeht, das betraf natürlich nicht die Sammlung, das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Aber auch denen würde ich keine Schuld zuschreiben wollen. Das Ganze hat sich durch die damals brummende Baukonjunktur, die Pleiten verschiedener beteiligter Firmen und so weiter in eine unglückliche Richtung entwickelt. Aber jetzt stehen wir in der Tat kurz davor, die großartig sanierten Säle zu eröffnen. Und das Ergebnis, denke ich, wird alle Kritiker zum Schweigen bringen.
Sprechen wir über diese Inhalte. Ein Meilenstein war damals 2011 auch die Eröffnung der Sammlung nach halbjähriger Umbauzeit, als dann alles wieder im Alten Museum zu sehen war. Und ich habe noch ein Zitat von Ihnen rausgesucht. Damals haben Sie gesagt, man wolle damit wieder in die Champions League aufsteigen, also mit den Großen wie dem Pariser Louvre gleichziehen. Was würden Sie denn jetzt sagen, 15 Jahre nach dieser Aussage, wie weit sind Sie mit Ihren Inhalten dabei gekommen?
Ja, mit den Inhalten sind wir sehr weit gekommen, denke ich. Wir haben die Sammlung neu aufgestellt damals, im Hauptgeschoss die griechische Kunst, im Obergeschoss das italisch-römische und die Etrusker und uns ja mächtig ausgedehnt. Wir sind auch im neuen Museum vertreten mit der Archäologie der römischen Provinzen, mit Zypern, mit zahlreichen Skulpturen, die lange nicht zu sehen waren. Dann natürlich im Pergamonmuseum mit den großen drei Architektursälen und seit 2018 auch mit dem interimistischen Pergamonmuseum und dem großen Pergamonpanorama. Also wir haben schon eine Menge gemacht, um uns besser, breiter aufzustellen, die Sammlung leichter verständlich zu machen, sie besser für unterschiedliche Besuchergruppen zu erschließen. Woran sich wenig bislang verbessert hat, ist einfach unsere personelle Ausstattung. Da sind wir in gar keiner Weise konkurrenzfähig mit dem Louvre. Wir sind hier mit 5 oder 6 Wissenschaftlerinnen zugange, der Louvre hat über 30 für eine ähnlich große antiken Abteilung.
Die Museumswelt war in diesem Jahr ja auch wieder sehr präsent, vor allem wegen eines eher unrühmlichen Vorfalls, und zwar dem spektakulären Juwelendiebstahl im Pariser Louvre. Diebstähle in der Kunstwelt gab es natürlich schon immer. Sie selbst haben ja den Fall der 100 Kilogramm Goldmünze im Berliner Bode-Museum sozusagen aus nächster Nähe mitbekommen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Medienwelt sich stark auf diesen Fall in diesem Jahr fokussiert hat, sich fast schon überschlagen hat und die Menschen eben auch diese Geschichten irgendwie anziehend finden. Mit Ihrer über 20-jährigen Erfahrung, haben Sie denn wirklich das Gefühl, dass diese Fälle in den letzten Jahren zugenommen haben?
Museumsdiebstähle hat es immer gegeben, aber so spektakuläre und auch so brutale Angriffe auf große öffentliche Sammlungen hat es meines Wissens früher nicht gegeben. Der eben von Ihnen schon erwähnte Fall des Diebstahls der 1-Millionen-Dollar-Münze im Bode-Museum, der aufgeklärt werden konnte. Der noch spektakuläre Angriff auf das Grüne Gewölbe in Dresden, der mit äußerster Brutalität durchgeführt worden ist. Das sind einfach Attacken, auf die wir unter mancherlei Aspekten nicht gut vorbereitet sind. Da muss eine Menge mehr passieren an der Front, was die physische Sicherung der Sammlung betrifft. Das ist keine Frage. Wir konnten zunächst nur darauf reagieren, indem wir also unser Gold in Sicherheit gebracht haben. Und sobald wir in der Lage sind, eben die entsprechend teuren Sicherheitsvitrinen zu kaufen, werden wir das wieder zeigen. Aber es ist in der Tat ein großes Problem, das nach meiner Wahrnehmung massiv zugenommen hat, vor allem was eben Versuche betrifft, Objekte aus Edelmetall vorne aus Gold zu stehlen und diese dann auch möglichst schnell einzuschmelzen, wie das ja nachweislich mit der kanadischen Münze passiert ist und wie das auch wohl für einige Schmuckstücke aus dem grünen Gewölbe zu befürchten ist.
Und ich denke, eine weitere Herausforderung, die kommt auch sozusagen von außen auf Ausstellungshäuser dazu. Wir leben ja in Zeiten, in denen auch gerne mal Fakten der Geschichte umgedeutet werden. Inwiefern hat sich die Rolle von Ausstellungshäusern dadurch auch verändert?
Die hat sich verändert. Wir sind in einen größeren Rechtfertigungsdruck geraten. Das gilt, glaube ich, ganz allgemein. Was unsere Themen betrifft, stehen wir da, glaube ich, weniger im Fokus als Museen, die sich mit neuerer oder neuester Geschichte beschäftigen. Aber auch wir sind natürlich aufgefordert, die gesellschaftliche Situation zum Beispiel in der griechisch-römischen Antike präziser zu beschreiben. Auch die dunklen Seiten, die man gerade in der griechischen Klassik gern und lange Zeit ganz unterdrückt hat. Das war keineswegs nur eine Kultur der Schönheit und des Lichts, sondern sie war ganz massiv auf Sklaverei gegründet. Die Griechen waren ein permanent untereinander kriegführendes Volk. All das sind negative Aspekte, die früher zu kurz kamen und die sich mit Sammlungen unserer Art auch nur sehr schwer darstellen lassen, weil die Unterdrückten und Unfreien natürlich sehr wenige archäologische Zeugnisse, geschweige denn schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben. Aber es ist eine Herausforderung, eben auch diese Dinge in einer Dauerausstellung oder auch in Sonderausstellungen thematisieren.
Wie geht es denn jetzt für Sie persönlich weiter nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten in Berlin?
Ja, für mich geht es damit weiter, dass ich mehr Freiraum haben werde, mich mit meinen wissenschaftlichen Interessen zu beschäftigen. Aber ich werde auch noch ehrenamtlich tätig sein, etwa als Vorsitzender der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin oder weitere Ehrenämter übernehmen, um hier weiter mit der Szene in Verbindung zu bleiben. Auch aus dem Tagesgeschäft des Museums bin ich dann natürlich herausgelöst.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für die neuen Aufgaben, die in der Zukunft kommen. Und vielen Dank für das Gespräch, Andreas Scholl.
Sehr gerne.
Irgendwo zwischen Streaming, Kinoleinwand, Unsicherheit und großen Erfolgen, dieser Rückblick von Susanne Burg auf das Filmjahr 2025 zeigt, das Kino sortiert sich neu.
A movie should be made as a movie for theatrical.
Ein Film sollte fürs Kino gemacht werden. Der Meinung ist James Cameron, dessen neuer Film Avatar Fire and Ash zum Jahresende nochmal die Kinokassen klingeln lässt. Aber vom Kino dürften so manche Filme zukünftig immer weiter wegrücken. Mit der Nachricht, die Anfang Dezember für viel Wind sorgte. Netflix verkündete, es wolle große Teile von Warner Brothers Discovery übernehmen.
This is a big day.
Als einen großen Tag bezeichnete das Ted Sarandis, einer der Netflix-Chefs. Für viele, darunter auch James Cameron, ein Desaster.
We'll put the movie out for a week.
Ein Kinofilm kommt vielleicht für eine Woche oder 10 Tage ins Kino, so Cameron, und landet dann direkt beim Streamingdienst. Die Nachricht führte zu Diskussionen und passte in dieses wechselvolle Jahr. 2025 war geprägt von Unsicherheit, Vor allem wegen der politischen Spannungen in den USA und der Rückkehr Donald Trumps ins Rampenlicht.
Our film industry has been decimated by other countries.
Unsere Filmindustrie wird stark von anderen Ländern beeinträchtigt, sagte der US-Präsident und verkündete, auf alle im Ausland produzierten Filme einen Zoll von 100% zu erheben. Einen Zeitplan hat er bis jetzt nicht konkretisiert. Sehr deutlich war Trump aber, was Diversität und Inklusion angeht. Damit solle es vorbei sein. Hollywood reagierte. Firmen wie Disney und Warner fuhren entsprechende Programme zurück. Worte wie Woke, Identität oder Kampf tauchten selten auf. Und dennoch wurde es politisch laut auf der Leinwand.
Verdammt nochmal! Viva la Revolution!
Die drei Filme One Battle After Another, Bougonia und Eddington spiegelten gesellschaftliche Stimmungen, Ängste, Sehnsüchte wider, zeigten ein entfremdetes, verunsichertes und gewaltbereites Amerika.
Weißt du, was Freiheit ist? Was? Nichts zu fürchten.
Paul Thomas Andersons One Battle After Another war dabei der Erfolg des Jahres. Ein Film, der die psychische Erschöpfung einer Nation einfängt. Keine Heldenreise, sondern ein Kreislauf aus Konflikten, militärisch, sozial, digital. Der Film traf einen Nerv, das Gefühl, dass Amerika sich in unaufhörlichen Auseinandersetzungen verheddert.
Wie konnte es so weit kommen? Und noch viel wichtiger, ist es das wert?
Eddington, Ari Asters Pandemiedrama mit Joaquin Phoenix, erzählte vom Machtkampf in einer Kleinstadt in New Mexico. Ein Film über Angst, Verschwörung und den Zerfall von Vertrauen.
All the characters are people that are experiencing a very real to them personal fear and anxiety.
Alle Figuren erleben für sie eine sehr reale Angst, so Joaquin Phoenix im Interview. Der Film, der seine Weltpremiere in Cannes feierte, wirkt wie eine Momentaufnahme der amerikanischen Befindlichkeit. Düster, überhitzt und voller latenter Aggression.
Wir alle müssen unsere Herzen öffnen.
Gemeinsam sind die Filme Diagnose, Kommentar, Warnsignal. Kein bunter Hoffnungsschimmer, eher ein nüchterner Blick auf ein Land, das sich fragt, wohin mit uns? Wohin mit uns? Auch die deutsche Filmwirtschaft hat sich diese Frage in diesem Jahr gestellt.
Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, nicht nur den Wirtschaftsstandort als Ganzes voranzubringen, sondern insbesondere eben auch den Filmstandort.
Das erklärte der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, als er vor einem halben Jahr seinen neuen Job antrat. Die Filmförderreform sollte ein wichtiger Schritt nach vorne sein. Weniger Bürokratie, mehr Förderung für riskante Projekte, gerechtere Verteilung. Aber der Optimismus der Filmbranche machte bald einer breiten Resignation Platz. Denn es passierte wenig bis nichts. Und besonders die Frage nach einer Investitionsverpflichtung für Streamingdienste kochte zum Jahresende noch einmal hoch. Weimar will eine freiwillige Selbstverpflichtung durchsetzen. Die SPD beharrt auf einer Investitionspflicht für Streamer und Sender. Die Filmbranche frustriert.
Bitte lächeln!
Na komm, halt's Maul!
Auf Bulli Herbig immerhin ist noch Verlass. Zumindest was kommerzielle Erfolge angeht. Mit über 6 Millionen verkauften Tickets wurde Kanu des Manitou der erfolgreichste Kinofilm im deutschen Markt.
Nicht ins Hohlkreuz, Frau Wolf!
Der Film ist Komödie, Unterhaltung, Retro-Humor, spielt lustvoll mit Klischees, thematisiert aktuelle Debatten um Woke-Themen und versucht, Nostalgie mit zeitgenössischem Bewusstsein zu verbinden.
Gibt es gar kein Weißbrot mehr auf Ampum?
Parallel dazu entstanden Filme, die ein anderes Deutschland zeigten. Leiser, diverser, introspektiver. Yunnan und Amrum entwarfen eine neue filmische Heimat, geprägt von Migrationserfahrungen, ökologischen Fragen und der Sehnsucht nach einem Ort, der mehr sein darf als Postkartenidylle.
Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte, weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind.
Der wohl künstlerisch stärkste deutsche Beitrag 2025, In die Sonne schauen. Der Film von Mascha Schilinski erzählt von 4 Frauengenerationen auf einem abgelegenen Hof. Es sind Geschichten von Erinnerung, Gewalt, Trauma und Verbundenheit. Nicht linear erzählt, sondern als assoziatives Mosaik. Der Film feierte in Cannes Premiere und gewann dort den Preis der Jury. Deutschland schickte ihn ins Oscar-Rennen und kurz vor Jahresende hat er es noch eine Runde weiter geschafft, auf die Shortlist für den besten internationalen Film.
Ja, es ist total überwältigend. Also es ist wunderschön und gleichzeitig ist es auch manchmal überfordernd, weil es natürlich jetzt, also man jetzt plötzlich gerade in so einem Ausnahmezustand ist und sein Leben auch gerade nicht so ganz wiedererkennt.
Alles in allem ist zu sagen, 2025 war ein Jahr, in dem das Kino wieder einmal beweisen musste, dass es nicht tot zu kriegen ist. Und dennoch, die Diskussion um Machtkonzentration bei Plattformen und die Neuorientierung großer Medienkonzerne zeigt, die Frage, wer bestimmt, wer künftig erzählen darf und wem wir zuhören, sie ist virulent und hochpolitisch.
Ein Rückblick, der andeutet, was uns auch im nächsten Filmjahr beschäftigen wird. Meine Kollegin Susanne Burg hat 2025 nochmal Revue passieren lassen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Roman Kaminski ist tot. Wie Nachtkritik.de berichtet und das Deutsche Theater bestätigt, starb er in Berlin im Alter von 74 Jahren. Kaminski wurde noch von der Schauspielschule weg an das Deutsche Theater engagiert. Er debütierte als Prinz Ferdinand in Shakespeares Tragödie Der Sturm unter Regie von Frido Solter. Außerdem trat er unter anderem als Lysander im Sommernachtstraum auf, sowie als Desmoulins in Georg Büchners Dantons Tod. Kaminski spielte auch unter Direktor Klaus Peymann am Wiener Burgtheater. Später gingen beide zusammen zum Berliner Ensemble. Über seine Arbeit sagte er einmal hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur:
Jeder junge Mensch will mal den Hamlet spielen oder den Don Carlos. Und später merkt man erstmal, was für wunderbare Rollen außerdem noch gibt. Ne? Also nicht, muss nicht immer die Hauptrolle oder die Titelrolle sein. Es kommt darauf an, dass man sie gut in sich fühlt.
Der Schauspieler Roman Kaminski, der im Alter von 74 Jahren verstorben ist. In Österreich sorgt ein neues Buch über prominente Frauen für Streit. Darin sind etwa Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sowie die Choreografin Florentina Holzinger zu finden. Insgesamt 77 Österreicherinnen werden einzeln vorgestellt, in Ich-Erzählungen. Einige von ihnen üben laut der Zeitung Der Standard Kritik daran. So sagt die Singer-Songwriterin Anja Plaschk alias Soap and Skin, dass sie mit der Autorin des Buches nie gesprochen und ihre Beschreibung auch nie freigegeben habe. Die Autorin Stephanie Sargnagel teilte mit, von ihr tauchten zwar keine falschen Aussagen auf, sie könne aber auch nicht bestätigen, vorher kontaktiert worden zu sein. Das Buch »We are Austria« ist im Molden Verlag erschienen. Der teilte mit, man habe alle noch lebenden Porträtierten rechtzeitig vor dem Druck kontaktiert. Eine Antwort habe es aber nicht immer gegeben. Erst vor wenigen Wochen ist das Kulturzentrum John F. Kennedy Center in Washington D.C. um den Namen von US-Präsident Trump ergänzt worden. Nun hagelt es Absagen von Musikern, die eigentlich zum Jahreswechsel Konzerte geben wollten. Jüngstes Beispiel ist die Jazzband The Cookers, die ihre zwei Silvesterauftritte im Trump-Kennedy Center cancelte. Zur Begründung erklärte die Band, dass Jazz aus dem Kampf nach Freiheit entstanden sei, und zwar der Freiheit des Denkens, der Meinungsäußerung und der menschlichen Stimme in ihrer Gesamtheit. Diese Werte seien für die Bandmitglieder nach wie vor gültig. Der Leiter des Trump-Kennedy-Centers und frühere US-Botschafter in Deutschland, Grenell, kritisierte die jüngsten Boykotte. Sie kämen von Künstlern, die noch von der früheren Leitung der Institution gebucht worden seien. US-Präsident Trump hatte zum Jahresbeginn den Vorstand der Einrichtung mit politischen Unterstützern neu besetzt, weil er das Kulturzentrum als woke und zu links empfindet.
Heiligabend hat in diesem Jahr einen neuen Rekord in Sachen Musikstreaming verbucht. Mehr als 950 Millionen Streams wurden am 24. Dezember in Deutschland abgerufen. Der höchste Wert aller Zeiten. Und daran können wir gut erkennen, wie sich die Musikwelt und unser Konsumverhalten verändert hat. Dazu passt auch die Meldung in diesen Tagen, dass MTV zum Jahresende die Ausstrahlung von Musikvideos einstellt. Damit geht eine Ära zu Ende, stellt Gesine Kühne fest.
Der Anfang von MTV ist schnell erzählt. MTV wird am 1. August 1981 im US-amerikanischen Kabelfernsehen geboren. Genau 6 Jahre später geht der europäische Ableger an den Start. Erst 1997 regionalisiert sich MTV in Europa. Aus anfänglich 4 Stunden Programm mit deutscher Moderation von unter anderem Kimsi von Reischach wird MTV Germany.
Ich kann mich tatsächlich nicht an mein erstes Musikvideo ever erinnern. Ich kann mich aber an mein erstes Musikvideo erinnern, welches ich in meiner Sendung laufen ließ, als wir dann auf Deutsch gesendet hatten. Und ja, es waren die Sterne. Was hat dich bloß so ruiniert?
Was hat dich bloß so ruiniert?
Das Ende von MTV ist auch schnell erzählt. Im Sommer 2025 nimmt MTV USA die letzten beiden legendären Musiksendungen aus dem Programm. Die Hip-Hop-Sendung Yo MTV Raps und die Metal-Show Headbangers Ball. Sparmaßnahmen, die auch Europa erwischen. Die MTV Europe Music Awards werden nach 30 Jahren 2025 für immer abgesagt. Und die 5 MTV-Ableger, auf denen im restlichen Europa noch Musik lief, darunter zum Beispiel MTV 80s, werden jetzt zum Jahreswechsel abgeschaltet.
Vom einstigen popkulturellen Phänomen bleiben also nur noch ein paar Reality- und Lifestyle-Formate. Über die Gründe, aber auch die nostalgischen Gefühle, die MTV trotz des schleichenden Relevanzverlusts immer noch hervorruft, habe ich vor der Sendung mit Ingo Schmoll gesprochen. Er hat seine Medienkarriere als Moderator bei MTV in London in den 90ern begonnen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob ihn die Nachricht, dass MTV in Europa den Musikstecker zieht, überrascht hat.
Ich hätte damit wesentlich früher schon gerechnet, denn die ganze Musikvideo-Nummer hat sich ja nun mal über die Jahre hin dann doch ziemlich verändert, beziehungsweise die Kanäle sind andere geworden, über die man sich sowas überhaupt anguckt, wenn man da Interesse dran hat. Dass das überhaupt noch jemand im Fernsehen guckt oder sowas, hat mich überrascht, ehrlich gesagt.
Und trotzdem hat ja damals in der Erstsendung in den USA alles angefangen mit Video Killed the Radio Star und Sie haben es gerade schon erwähnt, dann kam YouTube, jetzt kommen die sozialen Medien, ganz viele verschiedene Distributionskanäle für Musikvideos, die ja eigentlich noch eine recht junge Disziplin sind. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie vielleicht sogar nur 50 Jahre alt sind, sowas in die Richtung. Irgendwie haben sie ja aber trotz, sag ich mal, dem schleichenden Tod bei MTV überlebt.
Ja, schon, aber auch auf eine sehr, sehr spezielle Art und Weise. Also wenn man jetzt dran denkt, so diese Videos, die damals hergestellt wurden, die auch auf MTV in den Anfängen liefen oder sowas, das waren ja total teure Teile teilweise. Also ich sag mal sowas wie Duran White Boys für $1 Million produziert oder ähnliches, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also die Musikvideos, die es heute noch gibt, sei denn bei den Ausnahmen wie Taylor Swift oder sowas, aber die meisten Musikvideos, die werden extrem günstig heutzutage hergestellt und es hat einfach nicht mehr diesen wahnsinnigen Background, den das mal hatte. Ne? Hat natürlich auch technische Hintergründe, weil es einfacher geworden ist, sowas herzustellen. Also ich sage mal, eine Musikvideoproduktion, eine klassische, selbst eine deutsche, die lag halt irgendwie so in den 80er, 90er Jahren um die 100.000 D-Mark zu dem Zeitpunkt noch. Heutzutage werden die teilweise für ein paar tausend Euro hergestellt, also wenn überhaupt.
Wenn Sie jetzt an Ihre Anfänge bei MTV Europe zurückdenken, was waren das für Ästhetiken, die da gerade auch die Musikvideowelt geprägt haben?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also so die Überbleibsel Anfang der 90er aus den 80er Jahren, also sprich sehr viel so Videos, die zu dem Zeitpunkt, würde ich mal sagen, sehr von den Farben und von der Ästhetik her, natürlich auch dem Klamottenstil und all diesen Dingen aus der Zeit da entsprachen, ganz unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, vor allen Dingen ist mir aufgefallen zu dem Zeitpunkt, dass der Erfindungsreichtum oder dass natürlich so ja, die Möglichkeiten, wie rum zu experimentieren, andere waren. Also längst nicht so wie heute, was man alles so machen kann inzwischen, ne? Stichwort KI oder AI, aber zu dem Zeitpunkt war das alles noch so ein bisschen experimentell. Und so sah das teilweise eben auch aus. Ne? Also es war wirklich teilweise auch extrem kitschig, muss man schon sagen. Ne?
Was war denn damals Ihre persönliche Motivation, auch so jung nach London zu gehen, als Musikjournalist, aber auch als Musikfan zu MTV und dort zu arbeiten?
Es war ganz einfach. Ich hatte eine Musiksendung bei RTL, in den Anfängen von RTL. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Da gab es sogar mal eine Heavy-Metal-Show bei RTL. Das ist unvorstellbar. Und ich hatte eine Musiksendung da, die auch ziemlich gute Sachen, glaube ich, abgebildet hat. Sehr, sehr alternative, independent-lastig. Und die ging irgendwann zu Ende nach 3 Jahren. Und ich habe noch eine Alternative gesucht und habe einen Kontakt gehabt zu MTV in London. Und dann habe ich denen aus Spaß tatsächlich Band geschickt. Ja, mit meinem Demo sozusagen. Das fanden die gut. Die haben mich eingeladen. Und 2 Wochen später bin ich wirklich nach London. Also es klingt wie eine verrückte Geschichte, das kann man sich heute so auch gar nicht mehr vorstellen. Aber es war exakt so, 2 Wochen später bin ich umgezogen nach London und habe dann da 2 Jahre gelebt und MTV gemacht.
Genau. Ach, vielleicht sind es auch genau diese Geschichten und diese Erinnerungen, die MTV eben zu dem machen, was es für viele Menschen, für viele junge Menschen auch war. Glauben Sie denn, dass dieser Musiksender jetzt auch einfach es verschlafen hat, die Digitalisierung irgendwie mitzumachen? Oder war das ein ganz bewusstes Verweigern auch von neuen Entwicklungen und Strömungen?
Ich glaube, MTV hat sich insgesamt oder auch die Musikkanäle insgesamt in eine Richtung entwickelt, die hatten einen bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr so diese Relevanz hatten. Und das hat teilweise was damit zu tun, dass es dann auch wieder eher um finanzielle Interessen ging. In der zweiten Hälfte der 90er ging das los mit diesen Klingelton-Werbungen, ne? Happy Frog und wie der ganze Krempel hieß. Das war unwahrscheinlich nervig, finde ich, ab dem Zeitpunkt und hat irgendwie diesen ganzen Spirit schon sehr, sehr verdünnt. Dann gab es das Reality-Fernsehen, was er jetzt, glaube ich, auch überlebt hat. Aber was den Musikanteil angeht oder sowas, dieses Gefühl, was das damals ausgelöst hat in den 90er Jahren, als ich da war, also dass das so eine gewisse Leidenschaft hatte, dass es so ein, ja, einfach ein anderes Lebensgefühl vermittelt hat, das hat irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgehört, wo man gemerkt hat, naja, im Endeffekt geht es dann doch hauptsächlich wieder um die Kohle, finde ich.
Und das ist ja auch die Frage, ob so ein Sender, der ja auch einfach Teil oder Ausdruck von so einer ganzen Jugendkultur, Jugendbewegung war, überhaupt als Marke mehrere Generationen von jungen Menschen prägen kann oder ob sich dann eben neue Formate entwickeln müssen.
Haben sich ja auch von selbst entwickelt, ne? Also diese, dadurch, dass sich alles sehr verlagert hat, einfach auf Streaming, auf YouTube, auf TikTok und diese ganzen Social Media Kanäle, hat sich das ja irgendwie von selber in eine andere Richtung entwickelt und jedes Ding hat seine Zeit. MTV war halt einfach 80er, 90er Jahre ganz weit vorne. Das hat sich einfach verändert. Also wie sich so viele Dinge verändern. Ich glaube nicht, dass die Fehler gemacht haben in dem Sinne. Ich glaube einfach nur, dass sich tatsächlich die Entwicklung und die Art, wie man auch Musik konsumiert oder so extrem verändert hat mit der Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, für einen Musikfernsehsender im klassischen Sinne zu überleben oder einen Weg einzuschlagen, der im Endeffekt woanders gelandet wäre, bin ich mir nicht sicher.
Ja, selbst ganz große wie MTV haben ihre Zeit irgendwann überlebt. In den frühen Morgenstunden am 1. Januar 2026 wird das letzte Musikvideo bei MTV gesendet. Vielen Dank für diese Einschätzung und die Erinnerung. Ingo Schmoll.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Heilig für Axel Hacke. Sein kleines Büro. So viel verrate ich Ihnen an dieser Stelle schon. Aber es gibt noch viel mehr große Fragen, die der Autor und Kolumnist des SZ-Magazins im Titel seines neuen Buchs zum Beispiel stellt. Die Frage da lautet: Wie fühlst du dich? Und bevor er darüber morgen in der Silvesterausgabe von Fazit spricht, hat meine Kollegin Susanne Burkhardt ihm auch eine große Frage gestellt. Was ist einem Axel Hacke heilig?
Also was mir tatsächlich heilig ist, ist mein kleines Büro in München. Das ist so ungefähr 200 Meter entfernt von unserer Wohnung. Und wenn ich in München bin, dann gehe ich da jeden Tag hin zum Arbeiten. Und diesen kleinen Raum, der ist nicht besonders groß, ist ein kleines Apartment, 37 Quadratmeter. Und der ist mir insofern heilig, als es der perfekte Rückzugsraum für mich ist. Also ich gehe da rein und mache die Tür zu und vielleicht mache ich noch die Balkontür auf. Und dann bin ich da eigentlich mit mir so den Tag über alleine, mit mir und meiner Arbeit. Und das ist mir außerordentlich wichtig, dass ich diesen Raum habe. Alle Leute, die da reinkommen, die sagen, das ist aber sehr gemütlich hier und das sieht ja gar nicht aus wie ein Büro. Und das stimmt. Ich will nicht, dass es aussieht wie ein Büro. Das soll nichts Nüchternes haben, nichts Strenges, Ernstes, sondern das hat was sehr Verspieltes. Da stehen alle möglichen Bücher drin, die ich so im Laufe der Jahrzehnte angesammelt habe. Da gibt es ein kleines Nachschlagewerk über die Kropfbekämpfung in Vorarlberg 1930 oder so. Aber da gibt es auch die Tagebücher von Thomas Mann. Und Und das entspricht meinem irgendwie spielerisch veranlagten Naturell, dass ich zwischen diesen Dingen hin und her hüpfen kann. Und dass ich da vorher nicht so genau weiß, was ich so aus dem Regal zerren kann, was mir vielleicht was nützt. Es gibt ein Sofa, auf dem man ein Nickerchen machen kann. Es gibt auch einen Sessel, in dem man zur Not ein bisschen einschlafen kann. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man in einem Büro auch mal eine Viertelstunde dösen kann oder so. Ist sehr wichtig, wird auch jeder Gehirnwissenschaftler bestätigen, dass solche Pausen zum Arbeiten dazugehören, dass man nicht sich verbeißen soll in seiner Arbeit, sondern dass man sich auch wieder davon lösen können muss. Ich kann zwar auch anderswo arbeiten, ich kann auch am Küchentisch zu Hause arbeiten oder in Italien irgendwo. Trotzdem ist dieses kleine Büro mit meinen Büchern, mit dem Zeug, das ich so über die Jahrzehnte angesammelt habe, mit meinem Schreibtisch und mit all dem, was ich schon so geschrieben habe, das ist ein Raum, auf den ich nur sehr, sehr ungern verzichten möchte.
Heilig sein Büro. Für die morgige Silvesterausgabe von Fazit hat Axel Hacke das aber verlassen, um über Gefühle, Ansprüche ans Leben und uns selbst zu sprechen. Und einige hervorragende und andere zweifelhafte Neujahrsvorsätze aus den Feuilletons von morgen hat Tobias Wenzel in der Kulturpresseschau zusammengetragen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Nicht wenige fragen sich, ob Friedrich Merz in seiner Silvesteransprache verkündet, dass er 2025 so lange wiederholen wird, bis der Herbst der Reformen endlich störungsfrei stattfinden kann, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Silvester und Wünsche und gute Vorsätze für 2026 bestimmen die Feuilletons am letzten Tag des Jahres. Es ist der 31. Dezember, Silvester, Mitternacht, und es bleibt still, stellt sich Rüdiger Schaper im Tagesspiegel einen Jahreswechsel ohne Raketen und Böller vor und denkt an die Ukraine, in der es in jedem Fall knallt. Die russischen Angriffe sind weitergegangen. Russlands Diktator und Kriegsherr Putin hat eine Waffenruhe über die Feiertage abgelehnt, schreibt Schaper. Wäre das nicht das kräftigste Argument für eine stille Silvesternacht? Ein Innehalten? Was noch zu tun ist, titelt die Frankfurter Allgemeine und veröffentlicht 15 Texte, in denen sich die Journalisten mit ihren Mahnungen und Wünschen an Wissenschaft und Kunst wenden. Jan Brachmann etwa träumt davon, dass die Komponistin Katja Cembergi und die Dichterin Ulla Hahn gemeinsam eine Operette namens Schrödingers Katze schaffen. Denn beide haben sich schon mit dem Thema beschäftigt, also mit dem Gedankenexperiment der Quantenphysik, das im Paradoxon endet, dass eine Katze zugleich lebendig und tot ist. Sylvia Staude gibt in der Frankfurter Rundschau unter anderem folgendes Beispiel für einen guten Vorsatz für das neue Jahr. Für jede Treppenstufe, die ich steige, verzichte ich auf ein Gummibärchen. Für jede Treppenstufe, die ich steige, versuche ich, mich in eine Frau weniger zu verlieben, wäre der passendere gute Vorsatz für Alexander Estis. Nie wieder verlieben, lautet die Titelzeile zu seinem Artikel für die Süddeutsche Zeitung. Dass dieser radikale Neujahrsvorsatz für Estis dringend nötig ist, versteht man beim Lesen seines augenzwinkernden Textes. Da verliebt er sich an einem einzigen Tag gleich in mehrere Frauen, in eine ehemalige Mitschülerin, eine Kellnerin und einen weiblichen Fahrgast in einer Straßenbahn, die an Estis vorbeifährt. Ein zufälliger Streifblick aus den Augenwinkeln und schon streiten wir in meiner Einbildung darüber, ob der dritte Sohn Friedrich Anselm oder Mike Jonathan heißen soll, schreibt Estis. Er holt sich professionelle Hilfe. Sie dürfen mit ihrem emotionalen Haushalt nicht derart ruinös wirtschaften und ihre Investitionen nicht an solch volatile, ja fiktive Aktien binden, sagt meine Therapeutin, und ihre intelligente ökonomische Metaphorik lässt in mir Bewunderung, ja eine Empfindung zuvor ungeahnter geistiger Nähe aufsteigen, schreibt Alexander Estis weiter in der SZ, und man befürchtet, nun verliebt er sich auch noch in seine Therapeutin. Vielleicht wäre seine Rettung, den Vorsatz für 2026 etwas enger zu fassen, nämlich sich nicht mehr in Menschen zu verlieben. Denn es gibt da noch andere Möglichkeiten, wie man ebenfalls aus der Süddeutschen erfährt. Die stellte die vermeintlich 8 besten Videospiele des Jahres 2025 vor, darunter das Spiel »Date Everything«. Darin könne man nämlich, verrät Berit Kruse, in einem virtuellen Haus mit fast allen Gegenständen, von der Yogamatte bis zur Waschmaschine, flirten. Synchronsprecher hätten den Dingen glaubhaft und rührend Leben eingehaucht. Mit den Charakteren kann man romantische Beziehungen eingehen, schreibt Kruse. Und wer sich für keine Beziehung mit anthropomorphen Gegenständen begeistern kann, dem sei zumindest ein klärendes Gespräch mit dem virtuellen Wecker ans Herz gelegt.
Das war die Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und verabschiede mich bei Fazit